Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.
Anke, bist du jemand, der sich in Melancholie und in zumindest leichtem Schmerz auch mal so richtig suhlen kann?
Ja, klar, natürlich. Also gerade in der Musik ist Schmerz teilweise ja was Wunderschönes. Und Schmerz ist natürlich ein Aspekt des Menschseins. Ja, Schmerz gehört zum Menschsein dazu, genauso wie Freude. Diese Balance brauchen wir. Wenn wir nur im Schmerz sind, dann ist es natürlich entsetzlich, es ist ein Grauen, das Leben. Aber wenn wir immer nur fröhlich sind, immer nur mega glücklich und nicht auch nur den Schatten oder die andere Seite kennen, dann ist das Leben auch eintönig.
Wie sehe eine Welt aus ohne Leid? Darum geht es in dem neuen Musiktheaterstück von dem isländischen Komponisten Daniel Bjarnason. Passion of the Common Man heißt das Werk und es wird in diesem Sommer bei den Bregenzer Festspielen uraufgeführt. Liefert es eine schöne Vision einer hocheffizienten, sorgenfreien Zukunft oder ist es eher eine Dystopie? Wir werden sehen. Definitiv eine Dystopie malt die zweite Uraufführung dieser Saison, Yam, von der chinesischen Komponistin Wen Liu. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen realer und digitaler Welt. Und ich glaube, man kann sagen, ein solches Fancy Dinner hat man noch nicht erlebt. Um beide neuen Werke geht es in dieser Folge. Ganz herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Maria Gnann und ich spreche mit der Chefdramaturgin der Bregenzer Festspiele, Anke Rautmann. Schön, dass du dabei bist und schön, dass Sie uns zuhören. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Das ist der Beginn der wohl berühmtesten Passion der Welt, die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, uraufgeführt im Jahr 1727, natürlich am Karfreitag, dem Tag, an dem in christlicher Tradition dem Leiden und Sterben Jesu gedacht wird. Und jetzt, ziemlich genau 300 Jahre später, kommt der isländische Komponist Daniel Bjarnason, nimmt sich die Struktur von Bachs Passion und macht daraus eine weltliche Passionsgeschichte, Passion of the Common Man, also Leidensgeschichte oder Leidenschaft, je nachdem, wie man das übersetzen möchte, des gewöhnlichen Mannes. Wie Bach schafft er ein erzählendes Werk für Solisten, Chor und Orchester, in dem er sich mit dem menschlichen Leiden befasst, aber ganz anders, als man das von Bach kennt. Wie macht er das, Anke? Erzähl.
Es wird tatsächlich in einer sehr futuristischen Welt, in der wir uns befinden in dieser Passion, das Leid komplett oder das überhaupt alles, was unangenehm ist, komplett eliminiert sein. Es ist etwas, was der isländische Komponist zusammen mit dem Librettisten Royce Vavarek gemeinsam entwickelt hat. Die haben wirklich zusammengearbeitet. Das ist ja auch ein Auftragswerk gewesen von unserer Intendantin, Auftragswerk der Bregenzer Festspiele. Und diese Welt ist im Prinzip ein Entwurf von etwas, was zunächst mal wunderbar klingt. Es gibt kein Leiden mehr, es gibt keinen Schmerz mehr, es gibt keine Probleme mehr. Alles ist Freude und Lust. Das singt auch der Chor, der singt immer über Joy. Alles ist Joy. Und trotzdem bleibt eine Sehnsucht zurück nach dem, was eigentlich Lebendigkeit bedeutet. Denn die Lebendigkeit ist nicht mehr da. Alles ist digital, virtuell. Die Menschheit ist sozusagen anästhesiert, so stark, dass sie auch das Fühlen in diesem Sinne verlernt hat. Und der Chor ist in diesem Ritual, diese Passion ist ein bisschen wie ein Ritual. Der Chor ist Publikum und gleichzeitig Zeuge und gleichzeitig auch ein bisschen Richter über das, was passieren wird. Nämlich, dass eine Person auserwählt wird als Stellvertreter für diese in Freude und Schmerzlosigkeit lebenden Gesellschaft, eben diesen Schmerz zu fühlen. Vielleicht erstmal so viel.
Ja, was ich auch ganz interessant finde, du hast ja gesagt, der Chor singt immer von Joy, Freude. Aber wenn man sich das Libretto anschaut, dann heißt es ja auch an einer Stelle, dass diese Joy nicht zu verwechseln ist mit der Joy von früher, sag ich mal, weil es ist eher so ein angenehmes Wohlgefühl und alle sehr starken Emotionen scheinen ja wirklich gedeckelt zu sein. Ne? Also man lebt genau. wahrscheinlich wie in so einem angenehmen Nebel, so könnte man das vielleicht beschreiben.
Oder wie in Watte gepackt, kann man auch sagen. Ja? Mhm.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Das ist ja natürlich auch, kann man sich vorstellen, das ist dumpf. Ja? Das hat nichts zu tun mit einem lebendigen, akuten Gefühl oder einer Wahrnehmung, einer Sinneswahrnehmung. Das heißt, die Sinneswahrnehmungen sind eigentlich betäubt.
Ja. Du hast gesagt, es ist eine ganz enge Zusammenarbeit gewesen des isländischen Komponisten Daniel Bjarnason mit dem Librettisten Royce Vavrick, ein Kanadier, Pulitzer-Preisträger und einer der gefragtesten Autoren für zeitgenössisches Musiktheater überhaupt. Mhm. Welche Musik schafft Daniel Bjarnason zu diesem Text?
Also die Musik ist komponiert für ein kleines Orchester, 15 Personen, für einen Chor, übrigens vom Bayerischen Rundfunkchor wird das dann gespielt, und hat eine Musik, die sozusagen so sphärisches, schwebende Momente hat und auch immer wieder mit Elektronik arbeitet, ja. Also es hat, die Musik per se hat nichts mit Bach zu tun. Er hat jetzt nicht wirklich Bach-Strukturen aufgenommen. Aber ich glaube, diese Spiritualität, die bei Bach natürlich auch entsteht, die hat er versucht aufzugreifen. Durch viel Wellenbewegungen, die in der Musik spürbar werden, durch einen starken Chor. Und natürlich diese Struktur der vier Hauptrollen, Hauptpersonen. Und da kann man vielleicht dann tatsächlich nochmal einsetzen. Es ist also Mezzosopran, Sopran, Tenor und Bariton. Der Tenor ist der sogenannte Stellvertreter, also quasi Jesus Christus in dieser Welt. Die Sopranistin ist eine Art Ersatz, the Alternate wird sie genannt. Dann gibt es den Companion, ja, der ist eigentlich der Bariton, der dem tatsächlich beistehen wird. Und dann gibt es vor allen Dingen the Master of Ceremony. Und das ist die Zeremonienmeisterin, gesungen von Ann-Sophie von Otter, Mezzosopran. Und ja, die Mezzosopranistin führt eben als quasi Evangelistin, wird hier nicht so genannt, sondern Master of Ceremony, durch diese Zeremonie.
Bei Bach ist die Rolle des Evangelisten ja immer sehr faszinierend. Also der Text ist ziemlich neutral, die Musik aber, die diesen Evangelisten begleitet, die zielt darauf ab, nicht nur zu berichten, sondern den Hörer wirklich auch emotional einzubinden. Würdest du sagen, da gibt es Parallelen bei Bjarnasons Zeremonienmeisterin?
Ja, ganz klar. Da gibt es absolut Parallelen. Und es ist auch nicht umsonst, dass es mit so einer großartigen Sängerin besetzt ist, diese Rolle, weil die steht wirklich im Zentrum. Ja, alle anderen Sänger sind auch jünger. Es ist einfach eine Figur, die auch ein bisschen zwiespältig ist, eben auch ein bisschen manipulativ. Sie versucht auch, dass dieses Ritual wirklich passieren wird. Ja. Vielleicht auch eine große Priesterin, ja, die das Ganze anleitet. Ja, das ist insgesamt auch sehr spannend. Also dieses Stück bringt unglaublich viele Assoziationen, viele Inspirationen mit. Und ich bin extrem gespannt, wie das Publikum das auffasst und was es für Gespräche hinterher geben wird. Das sage ich jetzt schon mal.
Cool. Bachs Passionen werden ja in der Regel nicht inszeniert. Es sind eben Oratorien, die sich von der Oper nicht nur in der geistlichen Ausrichtung unterscheiden, sondern eben auch darin, dass sie nur konzertant aufgeführt werden. Mhm. Bei Passion of the Common Man gibt es aber eine Regisseurin, Nisha Jones, die stellvertretende Leiterin der Oper an der Royal Opera in London. Also es wird was auf der Bühne passieren, Anke?
Ja, also die Oratoriumsstruktur wird sozusagen vom Bühnenaufbau beibehalten. Das ganze Libretto und so weiter, es hat ja auch eine strenge Form, das übrigens auch ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit Bachs Passionen. Und diese strenge Form und dieses Oratoriumshafte wird es auch auf der Bühne geben. Das heißt, wir haben den Chor, der auf einem Podest hinter dem Orchester steht, in einem kleinen Orchester. Und vorne sind eben diese vier Protagonisten in Kästen, über denen es auch Leinwände gibt, wo es Projektionen sichtbar werden. Projektionen zum Beispiel von einer Welt, wie sie mal war, wie wir sie kennen. Und das Ganze ist aber insofern extrem abgespaced, sage ich jetzt mal, weil alles komplett steril wirkt und in weiß gehalten ist. Man hat das Gefühl, diese Welt hat nichts mehr zu tun mit Erde, mit Dreck oder mit einer Sinnlichkeit, wie wir sie kennen. Das ist eigentlich wie eine Art Laboratorium. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird man tatsächlich ganz physisch echte Salatpflanzen drumherum in dieses Bühnenbild integrieren, die mit Nährlösungen und künstlichem Licht sozusagen wie in einem Gewächshaus gezogen werden. Und das ist, wovon die Menschheit sich dann sauerstoffmäßig und überhaupt ernähren wird. Ja.
Klingt super spannend, aber auch ein bisschen beängstigend. Also im Grunde enthält es ja dann doch schon eine Wertung, würde ich sagen, dass es eher abschreckend wahrscheinlich für den Betrachter oder die Betrachterin wirkt, diese sorgenfreie Welt. Oder was meinst du, Anke?
Ich denke, das ist auch ein bisschen diese Strenge, die da drin ist, zeigt ja auch, dass das keine Freude ist, wo jeder sich selbst ausleben kann, sondern es ist eine, eigentlich ist die Menschheit zu so einem gemeinsamen Korpus zusammengewachsen und existiert in einer sehr klar definierten Gemeinschaft. Und trotzdem ist ja eine Unzufriedenheit in dieser Menschheit da, weil sie Sehnsucht haben nach Schmerz. Warum brauchen sie das? Warum wollen sie jemanden nehmen, der dann stellvertretend für alle dieses Gefühl von Schmerz erlebt? Und dann kommt was Interessantes ins Spiel. Das Ganze ist wirklich aufgebaut wie so eine, ich sag jetzt mal, wie so eine öffentliche Hinrichtung. Haben wir ja auch. Kreuzweg Jesu ist ja auch eine öffentliche Hinrichtung gewesen. Das heißt, wir werden quasi zusammen mit dem Chor Zeuge eines freiwilligen Sterbens. Denn, also es ist nicht völlig klar, was passiert. Aber was klar sein wird, ist, dass diese Person, die ausgewählt ist, der Tenor, dass er voller Stolz, aber auch mit Sorge rausgeht aus diesem...
Aus dieser Watte, aus dem Wattebausch.
Aus dem Wattebausch. Und dann immer mehr entkoppelt wird aus diesem Sicherheitsraum und hineingeht in eine Welt, in der aber Leben eigentlich fast gar nicht mehr möglich ist, weil es kaum noch Sauerstoff gibt auf der Erde und alles irgendwie toxisch. Das Ganze spielt schon vor so einem Hintergrund, dass eine Katastrophe stattgefunden haben könnte. Ja. Und der Chor wird zu so einer archaischen Kraft, die auch fast ein bisschen sensationsgeil guckt, was passiert jetzt? Was passiert denn jetzt? Was ist denn Schmerz? Wie fühlt sich das denn an? Das ist, glaube ich, ein Moment, der auch spannend wird und auch ein bisschen, ja, uns vielleicht auch so ein bisschen schaudern lässt.
Ja, ich finde auch die Frage total interessant. Also man sehnt sich ja doch immer nach einem sorgenfreien Leben. Menschen, die natürlich nicht hungern müssen oder so, das ist ja dort auch ein Szenario. Also es gibt ja genug Nahrung. Einfach kein Leid auf dieser Welt zu haben, ist ja schon oft so der Wunsch und gleichzeitig, was würde das in der Konsequenz bedeuten? Wie viel anderes Gefühl gibt es überhaupt, wenn Leid oder Schmerz da sind? Verlieren dann auch alle anderen Gefühle an Bedeutung?
Ja, natürlich ist es jetzt kein Plädoyer dafür, dass man das Leid auf der Welt irgendwie akzeptiert und so, aber ich denke, das ist eher sehr, sehr persönlich gedacht. Was bedeutet es für uns, wenn wir uns Dingen nicht mehr aussetzen? Schmerz hat ja auch eine Bedeutung. Es ist, der Körper gibt ein Signal, das ist wichtig. Schmerz kann ja auch manchmal ein heißes Gefühl sein, so ein unmittelbarer Schmerz kann einen auch sehr lebendig fühlen lassen. Auch wenn auch der Verlust eines Menschen oder ein Trennungsschmerz lässt einen extrem lebendig fühlen. Und ich denke, das ist das, dass wir zunehmend entkoppelt sind von unserer Menschlichkeit, von unserem menschlichen Sein. Und wenn wir nicht wissen, was Schmerz ist, können wir auch keine Empathie mehr empfinden. Können wir auch nicht mehr anderen Menschen helfen. Ich meine, alles, was um uns herum ist, das Digitale, wir betäuben uns mit Schmerzmitteln, wir betäuben uns mit Informationsinput, und mit Essen, mit Alkohol, mit so vielen Dingen. Manchmal ist es einfach gut, einfach zu realisieren, ja, das ist schmerzhaft, das tut weh. Aber wenn ich den erlebe, dann kann ich da auch drüber hinauswachsen und vielleicht auch dann wieder umso mehr das Leben schätzen und genießen und in den wunderbaren Momenten und in den freudvollen Momenten auch die Freude in ganz purer Kraft erleben. Ich denke, das ist gekoppelt, definitiv. Und das ist auch, denke ich, auch eine der Grundaussagen dieses Stücks.
Was ich sehr interessant finde, das Werk wird auf der Werkstattbühne im Bregenzer Festspielhaus aufgeführt.
Richtig.
Das ist ja auch ein ganz besonderer Raum, weil dieser Raum eigentlich alles kann. Also wie eine Blackbox, die sich die Machenden dann anverwandeln können. Es gibt eigentlich keine festen Elemente erstmal, wie Zuschauerreihen oder eine feste Bühne. Wobei es jetzt in diesem Fall ja dann doch eher klassisch aufgebaut sein wird. Richtig?
Ja, ja, natürlich. Du hast einen klassischen Zuschauersituation mit vorne steht die Bühne sozusagen. Ja? Aber dennoch wird sicherlich dieses Weiße, auch der Boden wird weiß sein drumherum und dann diese seltsam mit Nährlösung gefütterten Salate eingebaut. Das wird schon auch ein besonderes Erleben sein. Also es ist keine klassische Bühne mit Proszenium und so, sondern es ist einfach auch ein Raum, in den man hineinkommt.
1998 wurde diese Werkstattbühne eröffnet, schon relativ lange her, als dritte Spielstätte der Bregenzer Festspiele mit einer szenischen Uraufführung der Oper Nacht von Georg Friedrich Haas, also auch ein zeitgenössischer Komponist. War das allererste zeitgenössische Musiktheaterwerk in Bregenz?
Soweit ich weiß, ja. Ich habe das sogar vor langen Jahren miterlebt. Und die Werkstattbühne ist ja entstanden ursprünglich, also hat ja eine Doppelfunktion. Eine Funktion der Werkstattbühne ist auch, dass sie ermöglicht, bei sehr, sehr schlechtem Wetter auch drinnen die Seebühnenproduktion zu proben. Weil die Dimensionen der Werkstattbühne sind enorm. Es ist wie ein riesiges Filmstudio. Es ist sehr hoch, es ist sehr weit, es ist sehr groß. Das heißt, man kann im Prinzip die Dimensionen der Bühne abkleben, der Seebühnenproduktion, und dort zumindest ansatzweise auch proben, szenisch proben. Das war ein Grund, warum man das geschaffen hat. Und dann natürlich der zweite Grund ist, man hat so einen tollen Raum. Lasst uns damit was Experimentelles machen. Lasst uns etwas machen, wo wir keine typische Bühne brauchen, wo wir vielleicht auch mit kleineren Orchesterbesetzungen arbeiten. Und warum nicht dann auch die Chance nutzen, experimentelle, spannende und neue Werke in die Welt zu bringen? Und das ist, gehört eigentlich zu dieser Bregenzer Dramaturgie dazu, dass man Uraufführungen macht und auch Werke in Auftrag gibt. Ich finde, das ist eine große Verantwortung für ein internationales Festival, neue Musiktheaterproduktionen, neue Musiktheaterformen auch in die Welt zu bringen. Und diese Verantwortung werden wir gerne gerecht.
Und glauben Sie nicht, dass die Oper nicht verrückt sein kann? Bei den Bregenzer Festspielen gibt es in diesem Jahr ja noch eine zweite Uraufführung zu erleben. Und das ist wirklich crazy, würde ich sagen. Yam. Ja. Von der chinesischen Komponistin Wen Liu. Die lebt seit 2005 in Wien. Und sie verbindet Oper, Performance Art und Extended Reality, also erweiterte Realität, sprich Technologien, die physische und digitale Welten verschmelzen. Wie können wir uns das bei Yam vorstellen? Wie zeigt sich die Werkstattbühne da?
Ja, Yam ist eigentlich eine Kritik oder eine sehr unterhaltsame Kritik auf unsere Social Media Kultur, das ganz viel eigentlich nur existiert, wenn es auch irgendwie virtuell existiert. Also was ich nicht gepostet habe, gibt es nicht. So, mal ganz blöd gesagt. Wir werden als Publikum eingeladen, teilzunehmen an einem sehr elitären Dinner bei einer quasi Influencerin, einer Dame, Madame D heißt sie, Madame D. Und da sind auch nicht beileibe alle eingeladen, sondern man darf sich auserwählt fühlen. Und das wird natürlich alles dann gleich gepostet und man wird auf dem roten Teppich hier und da fotografiert. Und dieses Dinner ist sehr extrem, weil alles, was serviert wird, nicht echt ist. Wir erleben dieses Essen sozusagen durch eine VR-Brille oder durch unser Handy als die großartigsten Köstlichkeiten und Delikatessen, Hummer, Kaviar, Austern aus der, weiß ich nicht, aus dem fernen Australien. Also wirklich ganz, ganz rare Köstlichkeiten, die es teilweise gar nicht mehr gibt oder demnächst auch nicht mehr geben wird, weil sie ausgestorben sind. Das aber nur virtuell. Was sie tatsächlich essen, ist einfach eine Art Gelee. Und das ist aber nicht wichtig, weil eigentlich ist eben dieses Virtuelle, was wir zeigen von uns, was wir künstlich mitbekommen, wichtiger als das, was analog real ist. Und da steckt noch die ganze Kritik der Oper drin.
Das heißt, es geht gar nicht wirklich um den Geschmack, sondern um das, was ich der Außenwelt zeige. Also ein Foto, da sieht man ja den Geschmack oder bekommt man den Geschmack nicht. Das erklärt natürlich auch den Namen Yam, wie lecker, oder Miam auf Deutsch. Ja, lecker ist dann doch offenbar wenig. Es heißt auch an einer Stelle der Geschmack von Ozean oder der Geschmack von Wald, Souvenir de Forêt. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen an auch Bjarnasons Text erinnert gefühlt, dass man quasi so da ja eher in Vergangenheitsform spricht. Also Souvenir de Forêt, also Erinnerung eines Waldes, klang für mich dann auch schon eher nach etwas, was man sich vielleicht herbeisehnt, ne? Also ein Geschmack von Wald.
Ja, genau. Also eigentlich ist es auch wieder eine Oper, die tendenziell in so einer etwas futuristischen, dystopischen Welt spielt, wo vielleicht auch schon vieles passiert ist, leider. Und es verwebt eben auch digitale Propaganda und Social-Media-Ästhetik mit wirklich ganz klarer Groteske und Satire. Und das ist so ein Hybrid zwischen dem Analogen, zwischen Mixed Reality und künstlicher Intelligenz, die wir da vor uns sehen. Das ist tatsächlich auch, es wird überfordern. Es wird uns wahrscheinlich alle Sinne fordern und so wie wir auch oft überfordert sind von den Informationsfluten, die uns digital ereilen, so wird dieses Stück uns auch ganz bewusst überfordern.
Ich habe auch gelesen, dass einige Publikumsmitglieder auserwählt werden, um an diesem extraordinären, exklusiven Dinner teilzunehmen.
Ja, genau. Also das Bühnenbild ist vor allen Dingen ein großer Tisch. Auch da so eine gewisse Analogie an das Abendmahl, vielleicht so ein bisschen religiös. Mhm. Ein großer Tisch, an dem Madame Di eben einlädt und das zelebriert, dieses Dinner. Und an diesem Tisch nehmen 8 Personen aus dem Publikum teil. Natürlich ist es jetzt ein bisschen ein Prozess. Sie werden jetzt im Vorfeld ausgewählt, wir haben eine Ausschreibung. Ja. Und diese 8 Personen dürfen sich dann wirklich auserwählt fühlen. Und das ist auch Teil des Konzepts, indem man sagt, es gibt so eine Klassengesellschaft. Warum haben bestimmte Personen ein Vorrecht, ja, gegenüber anderen? Und die erleben natürlich es ein bisschen anders, im Prinzip das Gleiche, aber ein bisschen anders mit, weil sie eben Teil dieser Gemeinschaft sind.
Also eine doch ziemlich eindeutige Gesellschaftskritik. Zeigt sich das auch in der Musik? Das ist ein Werk für 5 SolistInnen, also Sängerinnen und Sänger, nehme ich an, und Streichquartett.
Genau, also 4 Sängerinnen und Sänger und einen Schauspieler, das ist der Butler, deswegen 5 Personen und das Streichquartett plus auch wieder Elektronik und AI-Komposition wird auch dabei sein. KI-Stimme wird eine große Rolle spielen, ja. Und definitiv zeigt sich das auch in der Musik. Die Komponistin Wen Liu ist aus China ursprünglich, hat aber an der MUG in Wien studiert. Überhaupt nochmal dazu, das Ganze ist ja entstanden aus einem Kollektiv, die heißen Studio Mars. Mars steht für Musik, Music, Art, Kunst, Science, Wissenschaft und R war noch Research, ja. Forschung. Das heißt, dieses Studio Mars ist ein junges Kollektiv von interdisziplinären KünstlerInnen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Musik mit neuen Technologien zu verbinden. Durchaus nicht nur im Sinne von, das ist ja toll, sondern auch kritisch zu hinterfragen, was machen diese neuen Technologien mit uns? Und die Komponistin hat sich eigentlich überlegt, weil sie aus der asiatischen Kultur kommt, dass eben tatsächlich da das noch viel stärker ist, dass man alles fotografieren muss, auf Instagram stellen muss. Man kann also auch das Essen schon gar nicht mehr genießen, weil man alles erstmal fotografiert, in Szene setzt und so weiter, mehr als hier. Und ihre Musik hat deutlich auch popkulturelle Anklänge, aber sie hat sich überlegt, dass alles um einen Grundton herum zu strukturieren, nämlich diesen wunderbaren Ton D, deswegen auch Madame D. Das heißt, da baut sich alles harmonisch drumherum auf. Auch der Tisch, der übrigens auf der Bühne steht, wird diese D-Form haben. Und D steht für Desire, Dreams, Digital, also steht auch für was. Und dann komponiert sie, das kommt natürlich aus der chinesischen Kultur, in Vierteltönen. Deswegen hat sie auch ein Streichquartett genommen und keine, weiß ich nicht,
ein Klavier oder so.
Klavierbesetzung, ja. Genau. Ja. Sie komponiert bewusst in Vierteltönen, was natürlich sehr schwierig ist, auch für uns aus der europäischen Kultur, das zu hören. Das klingt natürlich immer so ein bisschen off, ein bisschen merkwürdig. Und diese Merkwürdigkeit setzt sie bewusst ein, dass wir uns nie ganz sicher fühlen oder das Gefühl haben, irgendetwas stimmt hier nicht. Wie echt ist das? Irgendwas sitzt hier nicht so ganz richtig im Sattel. Irgendwas ist fake. Das ist ja auch die Frage. Was ist echt? Was ist fake? Was wird uns da eigentlich serviert? Es kommen dann noch ganz viele andere Aspekte ins Spiel. Auch es geht dann auch tatsächlich auch darum, dass Weltnachrichten auf uns einbrechen und wie reagieren wir wirklich oder wie reagieren wir digital? Also es werden sehr, sehr spannende Themen verhandelt in diesem Stück.
Und was mir noch zu Streichquartett auch einfällt, das ist ja, hat oft was sehr Exklusives. Also es passt ja irgendwie auch zu diesem extraordinären Dinner, genau, ne, dass ein Streichquartett damit einbezogen wird. Idee. Denkt man auch irgendwie an ein Schiff oder so, eine Luxusjacht, auf der irgendwie ein Streichquartett eben noch dazu gebucht wird und diesen Anschein der Exklusivität verstärkt. Genau. Die Musik wurde auch noch nie aufgeführt, aber es gibt einen kleinen Trailer, den man sich auf YouTube anschauen kann. Und ich würde hier einen akustischen Eindruck liefern.
What is your dream dinner like? Do you miss the taste of pineapple? I bet you do.
Ja, opernartiger Gesang passt natürlich auch super zu dieser Künstlichkeit.
Also diese Künstlichkeit ist etwas, was Van Loo wichtig findet. Sie nennt das sogar künstliche Authentizität. Das ist so quasi die Ästhetik, die Stilrichtung, die sie da etablieren möchte. Und ja, aber ich finde an dem Beispiel auch sehr gut gesehen, dass sich da so vieles gebrochen wird. Ja, man hat also so Ansagen oder auch so ein bisschen wie so ein Werbejingle dabei und dann so ein Grundrauschen, was so nervös macht, wo man nicht genau weiß, was steckt dahinter. Genau dieses ungute oder etwas entfremdete Gefühl, das sowas passt nicht so wirklich zusammen, das ist sehr wichtig. Also erzeugt Spannung und ein Gefühl von Unheimlichkeit.
Und dazu sieht man also auch in diesem Trailer eben eine bombastische Welt, ganz viel Gold, was ja eben auch, glaube ich, einfach virtuell dargestellt wird,
ja, ne,
auf Screens. Man fühlt sich wie in einem etwas übertrieben fancy Restaurant. Fische schwimmen, aber nicht in echt in einem Aquarium oder so, sondern auch auf einem anderen Screen. Und Influencer beugen sich eben über ihre Tablets und posten wahrscheinlich das Essen, das aber erst durch die Brille oder durch eben den Filter zu etwas Erstrebenswerten gemacht wird. Und ansonsten liegt da wahrscheinlich einfach ein Stück Gelee.
Genau, ganz genau. Und übrigens nochmal zu den Personen, eingeladen sind, außer dem Publikum, die übrigens alle ein bisschen so gekleidet sein sollten wie, als ob sie zur Met-Gala gehen. Also das Publikum um Madame D oder die Person um Madame D herum sind eine junge Sängerin, Naira, ein junger Influencer aus gutem Haus, der aber eigentlich ein Selbstbewusstseinsproblem hat, und auch ein Politiker. Also alles Personen, die sich erhoffen, ihre Karriere oder ihren Wert, Mehrwert noch zu steigern, weil sie nun ausgewählt worden sind bei dieser Madame D am Dinner teilzunehmen, und die sich quasi gegenseitig übertrumpfen an diesem Abend, wie toll sie sind und wie viel Follower sie haben. Das Ganze kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, wäre kein musikdramatisches Stück, wenn es dann nicht doch irgendwann kippen würde. Aber mehr möchte ich nicht verraten.
Ja, es klingt auf jeden Fall wie ein Spektakel, das zwar einerseits natürlich zur kritischen Reflexion anregt über diese digitale Welt oder vor allem Social Media, was es mit uns macht. Aber ich finde, es wirkt auch so, als könnte man eben auch immer wieder darüber lachen, weil es eben so überzogen ist und so skurril wirkt und so komplett drüber. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu dem Werk von Daniel Bjarnason. So diese Satire, die Lust an der Satire sehe ich auf jeden Fall bei Van Loo.
Das stimmt. Also es wird sicherlich einige Dinge geben, die sehr, sehr witzig sind und wo wir uns auch vielleicht selbst erkennen oder wo wir auch, sagen wir mal, diese Extreme und diese Überzeichnung des Digitalen auch miterleben können. Und es macht auch Spaß. Ich bin da auch tatsächlich auch als Dramaturgin relativ eng dran am Team. Seit September bin ich mit dabei und es macht auch sehr, sehr großen Spaß, das ein bisschen mit auf den Weg gebracht zu haben, also allein das Libretto. Und Van Loo ist natürlich auch eine sehr, also sehr, sehr inspirierende Person, die voller Ideen steckt, so ein Powerhouse. Und da war es manchmal sogar notwendig zu sagen, hey, jetzt müssen wir das mal so ein bisschen festzurren. Aber da stecken wirklich sehr, sehr viele Ideen drin und es macht Spaß, muss ich sagen.
Yam von Wen Liu, Carmen Kruse inszeniert und das Werk ist ein Projekt Studio Mars aus Wien, ein junges internationales Kollektiv mit Expertise in Musik, Theater, Medienkunst und immersiven Technologien, zu erleben am 20. und am 22. August bei den Bregenzer Festspielen. Außerdem zum ersten Mal zu sehen und zu hören Passion of the Common Man, eine weltliche Passionsgeschichte von Daniel Bjarnason am 31. Juli und am 1. August auf der Werkstattbühne im Festspielhaus in Bregenz. Weitere Informationen, wie immer, zu finden unter bregenzerfestspiele.com. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dir, Anke, vielen Dank fürs aufschlussreiche Gespräch. Mein Name ist Maria Gnann und ich wünsche allen da draußen eine fantastische Festspielsaison.
Dankeschön.
Hörspiele. Ein Podcast der Bregenzer Festspiele.